Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen, zu 2. Könige, Kapitel 5. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 5. Wir fahren fort in unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und wir studieren heute gemeinsam die Geschichte des Propheten mit dem Offizier Naaman. Der Text ist recht lang und wir lesen zunächst die ersten 5 Verse. 2. Könige, Kapitel 5, Abvers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Amen. Lasst uns beten. O du großer, herrlicher Gott, wir scheinen Demut vor deinem Angesicht, denn in deinem Wort heißt es, du bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Und das, o Herr, dürfen wir auch sehen in diesem Abschnitt deines Wortes. Und so öffne unsere Augen, damit wir deine große Gnade sehen, und hilf, dass ein jeder von uns dich anruft, zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Kennt ihr das, wenn ihr an einen schönen Ort verreist oder ein spannendes Museum besucht, dass es so viel zu sehen gibt, aber ihr müsst euch leider beschränken? Ihr könnt euch nicht alles anschauen, ihr müsst eine Auswahl treffen. Und so fühle ich mich immer beim Predigen. Ich muss immer eine Auswahl treffen, denn die Heilige Schrift ist so reichhaltig und es fällt mir jedes Mal schwer, mich zu beschränken. Und so auch in unserem heutigen Abschnitt. Es enthält so viel Wunderbares, dieser wunderbare Text. So herrlich, so nützliche Lektion für uns alle. Darum bitte verzeiht mir, wenn ich nicht auf alles eingehen werde. Doch 3 Dinge möchte ich gerne herausgreifen. Und die erste Lektion, die wir hier lernen, ist: Erkenne Gottes Vorsehung in der Errettung von Menschen. Gott, unser Herr, es gefällt ihm, ungläubige Menschen zum Glauben zu führen. Und viele von euch heute Abend sind der lebendige Beweis dafür. Wie wunderbar ist es, wenn Gott das Leben eines Menschen zu dem Punkt führt, dass du zum Glauben kommst. So auch bei diesem Mann hier, Naaman. Schaut euch an, wie Gott hier alles führt, wie er alles dazu fügt, wie er all die Umstände lenkt, dass dieser Mann nach Gott fragt und zum Glauben kommt. Und schaut euch an, Gott hat schon sein Leben geführt und gelenkt, bevor Naaman überhaupt zum Glauben gekommen ist. Vers 1. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld. Bevor dieser Mann überhaupt zum Glauben kam, steuerte und führte der Herr sein Leben. Wir sehen hier, der Herr führte diesen Mann in eine hohe Position. Er war ein Aramäer, ein Syrer. Und er war ein Prominenter, er war ein Star, ein Promi zu seiner Zeit. Er war der große Kriegsheld. Durch ihn hatte der Herr Aram Sieg gegeben. Der Herr hat sein Leben geführt. Es ist wahr, was in 1. Samuel Kapitel 2 steht. Der Herr tötet und er macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und er führt wieder herauf. Der Herr macht arm. Der Herr macht reich. Er erniedrigt, er erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter den Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er ihn erben. Der Herr setzt ein, der Herr setzt ab. Und so gilt es über alle Menschen zu sagen. So heißt es in Jeremia Kapitel 10. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Und dass keinem, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. Hast du das gehört? Oder Sprüche Kapitel 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seine Wege verstehen? Sprüche Kapitel 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche Kapitel 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Siehst du die Souveränität Gottes über das Leben eines jeden Menschen? Es war die Fügung des Herrn, dass er ihn in diese hohe Position führte, dass er berühmt wurde und angesehen, dass er mächtig und wohlhabend wurde. Es war Gottes Führung, es war Gottes Fügung. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel Gottes mit Naaman. Nein, dieser Schritt war ja nur einer auf dem eigentlichen Weg zu dem eigentlichen Ziel. Gott wollte die Seele Naamans retten. Und deswegen erhebt er Naaman nicht bloß, nein, er erniedrigt ihn auch und demütigt ihn. Hier kommt das große Aber in dem Leben dieses Mannes. Vers 1. Der Mann aber war ein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld? Jetzt schaut mal, das Aber. Aber aussätzig. Aber aussätzig. Aussatz, das kommt von dem Wort aussetzen. Wenn man außerhalb sitzen muss. Wenn man abgesondert werden muss, denn es ist eine schreckliche Krankheit, die deine Haut und dein Fleisch auflöst. Deine Haut wird schneeweiß und dein Fleisch wird zerfressen. Haare fallen ab, Fingernägel fallen ab, Gliedmaßen verkommen, fallen ab. Und wir haben gemeinsam viel in 3. Mose gelesen und haben festgestellt, dass es eine schreckliche Krankheit ist und dass es bedeutet, dass du unrein bist vor den Menschen, abgesondert wirst von allen Menschen und vor allem unrein bist vor Gott. Du hast keinen Anteil mehr an der Versammlung des Herrn, an dem Gottesdienst. Du bist ausgegrenzt bei den Menschen und bei Gott. Und wenn wir das 3. Buch Mose studieren, stellen wir fest, für diese Krankheit gibt es keine Heilung. Wir sehen alle möglichen Anweisungen für den Umgang mit diesen Krankheiten und keinen Hinweis auf irgendeine Möglichkeit, dass dieser Mensch, der so etwas hat, geheilt werden kann. Priester können einen Menschen besehen. Sie können die Vorkehrungen treffen. Aber ein Mittel zur Heilung wird nicht genannt. Bei dieser Krankheit war klar, nur der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kann einen solchen Menschen wieder gesund machen. Das heißt konkret, Naaman wird zu einem Punkt gebracht, wo niemand ihm mehr helfen kann. Er wird zu einem Punkt der Verzweiflung gebracht, wo es nur noch einen gibt, der ihm helfen kann. Und überleg dir, Naaman war reich, er war wohlhabend, er hatte die Mittel, er war mächtig. Die besten Ärzte der Welt wären gekommen, um ihm zu helfen. So angesehen und doch so elendig. So mächtig und doch so hilflos. Dieser hohe, angesehene Mann wurde von Gott zu dem Punkt geführt, wo all sein Reichtum, seine Mittel und seine Macht nichts mehr bringen. Niemand kann ihm mehr helfen. Und zu diesem Punkt bringt der Herr die Menschen. Und schaut mal, Gott verweist ihn nun auf sich selbst. Vers 2. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen geführt. Das kam in den Dienst der Frau Naaman. Hier siehst du etwas Unfassbares, etwas sehr Geheimnisvolles, aber was die Heilige Schrift an allen Stellen lehrt. Gott ist sogar souverän über die Sünde der Menschen. Gott hat sogar die Sünde des Naaman eingeplant. Naaman, sein Volk, sie meinten es böse. Gott aber hat Gutes im Sinn. Was haben sie getan? Die Aramäer haben ein Mädchen gekidnappt. Ein großes Unrecht, ein himmelschreiendes Unrecht. Aber Gott in seiner Vorsehung plant das mit ein. Und so wird dieses arme Mädchen, das Opfer von großem Unrecht wurde, zu einem Werkzeug des Segens für den Herrn. Dieses Mädchen wird Dienerin von der Frau des Naaman. Und jetzt, bevor wir über Naaman weiterdenken, lasst uns kurz einmal über dieses Mädchen nachsinnen. Schaut euch dieses Mädchen an. Sie wurde entführt, weg von ihrer Familie, in ein fremdes, fernes Land, eine Sklavin, die wohl nie heiraten wird in ihrem Leben, die in einem Land fremder Götter wohnt, Sklaven entführt. Wie würden wir wohl reagieren darauf, wenn uns so etwas passiert? Wohl mit Verbitterung gegen Gott? Würde unser Leben nicht voller Anklagen sein? Würde unser Herz nicht voller Vorwürfe Gott gegenüber sein? Was hast du getan? Was hast du aus meinem Leben gemacht? Ich hatte eine Zukunft und du hast mir alles geraubt. Du hast mir alles geraubt und nun bin ich Sklavin in einem fremden Land, in einem fremden Haus und meine Familie sehe ich nie wieder. Wie geht dieses junge Mädchen damit um? Schaut mal Vers 3. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Seht ihr, was noch in ihrem Herzen wohnt? Man nennt es Glaube. Sie hat ihre Hochachtung, ihr Vertrauen auf diesen Gott nicht verloren. Sie sagt, es gibt einen Propheten und Gott ist so gnädig, dass er sogar diesen gottlosen Mann vermag zu heilen. Während ganz Israel abgefallen ist vom Glauben, ist dieses junge Mädchen, das geraubt wurde in diesem fremden Land, immer noch gläubig. Sie kennt diesen Gott. Sie weiß, wozu er in der Lage ist. Verstehst du? Ich frage mich, was ist mit dir, wenn dein Leben so ganz anders läuft, als es dir gefällt, als du es dir wünschst? Bist du dann voller Verbitterung und Anklagen Gott gegenüber? Oder wie dieses Mädchen, voller gläubiger und demütiger Annahme? Sie weiß, dass Gott allmächtig ist, aber sie klagt ihn nicht an. Und müsste sie nicht auch voller Verbitterung gegen die Aramäer sein, vor allem gegen Naaman? Müsste sie nicht im Herzen voller Hass sein und sagen, die werden schon sehen, was sie davon haben? Nein, anscheinend nicht. Schaut mal, sie liebt ihre Feinde. Sie tut denen Gutes, die sie entführt haben. Sie gibt Rat, sie möchte helfen. Sie sagt, ach, wenn doch mein Herr nun Samaria wäre vor den Propheten. Sie wünscht diesem Mann tatsächlich Heilung. Segnet die, die euch fluchen. Wie oft bringen wir es nicht zustande, denen Hilfe, Segen, Gnade, Freundlichkeit zu schenken, die uns Unrecht angetan haben? Dieses demütige Mädchen beschämt uns, denn hier ist keine Erwähnung von Rebellion. Alles, was wir sehen, ist ein sanftes, freundliches, demütiges, gnädiges Wesen. Eine gläubige Frau. Und schaut euch an, wie der Herr diese Frau, dieses junge Mädchen, gebraucht. Er ehrt sie sogar, indem er sie aufnimmt in seine heilige Schrift. Und ich glaube, dadurch, dass Naaman zum Glauben gekommen ist, es wird nicht erwähnt weiter in der heiligen Schrift, aber wir können davon ausgehen, dass ihr Schicksal dadurch für immer verändert wurde. Dass Naaman sie anders behandelt hat, als er nach Hause gekommen ist. Aber schaut euch an, wie Gott nun dieses junge Mädchen gebraucht. Vers 4. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Das heißt, diese wenigen Worte dieses geringen Mädchens, dieser Dienerin, hat dazu geführt, dass Naaman sich aufmachte, um nach Israel zu gehen, um diesen Gott zu suchen. Sag mir nicht, du seist zu gering. Du könntest den Herrn nicht bezeugen. Du hättest keine Gelegenheit, wo du deinen Mund aufmachen könntest, um zu bezeugen, dass es einen Gott gibt. Schau mal, selbst wenn du nur wenige Worte redest, in einer Situation, wo man denken könnte, was könnte das schon bringen? Wer wird schon auf mich hören? Wer wird schon lauschen, was ich zu sagen habe? Gott gebraucht dieses Zeugnis dieser geringen Dienerin. Und er tut dadurch Gewaltiges. Willst du nicht auch im Glauben deinen Mund auftun und bezeugen, dass du einen lebendigen Gott kennst, da wo Gott dich hingestellt hat? Und vielleicht mal dein Leben vergessen? Du schaust vielleicht nur darauf, wie es dir geht und in welcher Situation du dich befindest und wie ganz anders Gott dein Leben geführt hat, ja ganz anders, als du es dir eigentlich vorgestellt hast. Wie wär's, wenn du gar nicht auf dich schaust, sondern überlegst, wie du anderen Zeugnis geben kannst? Sie hätte sagen können, mir geht es doch schlecht genug, was interessiert mich Naaman? Sie bezeugt den lebendigen Gott in dieser Situation. Und der Herr gebraucht es in unfassbarer Weise. Und er ehrt dieses junge Mädchen, diese Dienerin, dieses geraubte Mädchen. Und er nimmt sie auf in sein ewiges Buch, in die Heilige Schrift. Aber zurück zu Naaman. Schaut euch an, wie gnädig der Herr ihn doch geführt hat. Da war kein Traum, keine Vision, keine Stimme aus dem Himmel. Einfach diese wenigen Informationen von diesem Sklavenmädchen. Der Herr gebraucht es. Siehst du, wie der Herr die Umstände im Leben eines Menschen führt, um sie zum Glauben zu führen? Und nun schau einmal auf dein Leben. Wie hat der Herr nicht alles so wunderbar gelenkt und angeordnet und geführt? Nun mag einiges Elend dabei gewesen sein in deinem Leben, aber hat nicht all das dazu gedient, dass du zum Herrn gekommen bist? Ich freue mich, wenn ich eure Zeugnisse lese, solche, die Mitglieder werden bei uns, und die ganze Gemeinde liest, wie lesen kann, wie der Herr in wunderbarer Weise alles geführt und gefügt hat. Welch ein wunderbares Zeugnis seiner Gnade. Überschau dein Leben, schau zurück und sieh, wie er alles geführt hat, sogar als du noch ungläubig warst. Zu dem Punkt, dass du doch noch ihn fragst. Gott sei Ehre und Lobpreis dafür. Sag mir, bist du eigentlich schon an diesem Punkt, dass du nach Gott fragst? Oder ist der Herr gerade dabei, alles zu fügen, dass du endlich nach ihm fragst? Und muss er dich erst zu dem Punkt führen, wo du elendig am Boden liegst und keinen Ausweg hast, außer zu dem Herrn zu rufen? Glaubst du, dass es Zufall ist, dass du heute Abend hier sitzt? Der Herr fügt und lenkt alles, dass du doch endlich zu ihm kommst. Wann willst du einsichtig werden? Wann willst du nach ihm fragen? Möge der Herr dieses Wort, und wenn es auch nur so schwach ist wie das Wort einer geringen Dienerin, doch gebrauchen, um dein Herz zu sich zu ziehen. Weiter im Text, Vers 5. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin, ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin, und er nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Nun verstehen wir, warum der Herr Naaman so erhöht hat, zu diesem Platz der Macht und des Ansehens und der Gunst. Er brauchte diese Gunst und all diese Mittel, um sich überhaupt aufmachen zu können in ein fremdes Land, um dort hineinzugehen, um diesen Propheten aufzusuchen. Der Herr hat alles gefügt, damit diese Reise möglich ist. Und der Herr lenkt hier sogar das Herz eines Feindes von Israel, des Königs von Aram, der ihm die Erlaubnis gibt, in dieses Land zu gehen. Ja, es ist wahr, was in Sprüche 21, Vers 1 steht. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin er will, neigt er es. Der Herr ist souverän, auch über die Könige Naaman macht sich auf. Er nimmt die Kostbarkeiten und Reichtümer mit her. Er kommt tatsächlich in den Glauben, dass sein Vermögen sich die Heilung erwerben könnte. Und darum kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und jeder von euch, der zum Glauben gekommen ist, kann das bezeugen, denn du hast es erlebt im eigenen Leib. Gott zieht nicht einfach zu sich. Er zieht dich zunächst runter von deinem hohen Ross. Wenn Gott zu sich zieht, dann erniedrigt er. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und nun sehen wir zweitens, ja, erkenne, dass Gott uns demütigt und unseren großen Stolz zerbricht, damit er dann uns seine Gnade schenken kann, um uns zu erlösen. Vers 6. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und der lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinem Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Der König von Aram sendet also einen Brief zum König von Israel, denn schließlich ist das ein hoher Staatsbesuch. Es würde sehr merkwürdig ankommen, wenn plötzlich der Herr Oberste mit seinem Herr, der Aramäer, in Israel einmarschiert. Um Missverständnisse zum Weg zu gehen, setzt er einen Brief auf, ein Schreiben auf. So wie reagiert jetzt der König von Israel? Sehr bezeichnend. Vers 7. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Wie reagiert der König von Israel? Nun lass mich dir sagen, er reagiert typisch. Genauso wie wir es von ihm erwarten würden. Er übertreibt maßlos. Warum? Weil er ein Ungläubiger ist. Er deutet den Brief so, dass der König von Aram Streit mit ihm sucht. Das bedeutet, er deutet diesen Brief völlig falsch. Und selbst, weil es nun mal Feindschaft gab, selbst wenn er den Grund hätte, es so zu deuten, hätte er in diesem Moment nicht zum Herrn kommen müssen, um ihn anzurufen. Alles, was wir sehen, ist hier Beschwerde und Klage, aber kein Rufen zu dem Herrn. Und das nun soll der König von Israel sein? Ja, denn er ist gläubig. Und wir haben es schon gesehen in der Wüste auf dem Weg zum Moab, als das Trinkwasser ausging. Er war derjenige, der schrie und sagte, der Herr hat uns in diese Falle gelockt, um uns alle zu vernichten. Aber kein Funken von Glauben. Er ruft nicht den Herrn an. Das Einzige, was er tun kann, ist, sich über den Herrn zu beschweren. Und lass mich dir sagen, manche Menschen, Leute, übertreiben maßlos. Welche Botschaft auch immer zu ihnen kommt, immer geht die Welt unter. Immer ist es dramatisch und katastrophal. Immer interpretieren sie alles, was ihnen widerfährt, im schlechtesten Licht. Lass mich dir etwas sagen. Du kannst dir viel Leid und viel Kummer ersparen, wenn du endlich aufhören würdest, die Dinge falsch zu interpretieren. Warum legst du die Worte von Menschen immer so aus, als wären sie gegen dich, als wären sie im Streit mit dir? Warum machst du aus einer Mücke einen Elefanten? Warum fängst du an, Dinge hinein zu interpretieren? Beruhig dich, übertreib nicht. Lern Selbstbeherrschung, lern deine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Lern, dass nicht alles im Leben so dramatisch ist, wie du es immer wahrnimmst. Weil wisst ihr, was die eigentliche schlimme Sache hier ist? Nun, dieser König von Israel, der hat in Wirklichkeit gute Theologie und es müsste anders sein bei ihm. Vers 7. Bin ich Gott, der Macht hat zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Dieser Mann weiß, dass es einen Gott gibt. Und er weiß, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der Macht hat, zu töten. Der Macht hat, lebendig zu machen. Der Macht hat, Menschen von ihrem Aussatz zu befreien. Er weiß all das, aber er kommt nicht auf die Idee, diesen Gott zu suchen. Er hat mit seinen eigenen Augen gesehen, wie Wunder geschehen sind, wie Elisa gewaltige Dinge durch die Gnade des Herrn getan hat. Fragt er nach Elisa, lässt er den Propheten rufen? Nichts dergleichen. Gute Theologie, gute Lehre über Gott, aber kein Herz, das diesem Gott vertraut. Was bringt denn jetzt all dein Wissen über die Souveränität und Gnade und Freundlichkeit des Herrn, seine Allmacht und sein Wesen, seine Treue, wenn du all das weißt, aber dich nicht demütigst vor dem Herrn und sein Angesicht suchst? Was ist mit dir? Sagst du, dass der Herr souverän ist und mächtig, dass er groß ist und dass er herrscht? Aber sobald irgendetwas passiert in deinem Leben, irgendeine Nachricht, irgendetwas, was dir nicht gefällt, und du fürchtest dich zu Tode? Sag mir, wann willst du anfangen, den Herrn von Herzen zu vertrauen? Lass uns anschauen, wie der Prophet Elisa darauf reagiert. Vers 8. Wie er reagiert auf dieses Verhalten des Propheten des Königs Israels. Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Warum ist das ein Anlass für dich, deine Kleider zu zerreißen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Warum handelst du so, König von Israel? Warum zerreißt du deine Kleider? Warum ist das ein Anlass für dich, so zu verzweifeln? Schick ihn zu mir, und er wird sehen, dass ein Prophet des Herrn in Israel ist. Dieser Naaman soll erkennen, dass es einen Gott gibt und dass er einen Gesandten hat. Vers 9. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. So, Naaman macht sich auf mit seiner gesamten Entourage, mit seinem gesamten Gefolge und hält vor diesem Haus Elisas. Hoher Staatsbesuch. Zu der Zeit hätten alle Medien davon berichtet, was da gerade passiert. Der Herr Oberste eines fremden Landes kommt höchstpersönlich mit seinem Gefolge und hält vor dem Haus Elisas in Samaria. Wie reagiert Elisa darauf? Vers 10. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Elisa geht also nicht einmal vor die Tür. Er macht sich nicht einmal auf, Naaman zu begrüßen. Er schickt lediglich einen Diener mit einer Botschaft und sagt: Geh, bade dich 7-mal im Jordanfluss, dann wirst du gesund werden. Wie findet das Naaman? Vers 11. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Naaman wurde zornig. Und hier nun siehst du den Stolz dieses Mannes. Diesen Stolz, den der Herr zerbrechen muss. Sein Aussatz hat ihn also anscheinend noch nicht genug gedemütigt. Man möchte meinen, wenn ein Mann so krank ist, dann wird er doch nun nicht mehr stolz reagieren. Nein, wir sehen, dass Menschen selbst dann nicht einsichtig werden, wenn der Herr sie wirklich an ihr Ende bringt. Unser Stolz ist so tief verwurzelt in unserem Herzen. Naaman lässt sich so ein Verhalten nicht bieten. Er ist es gewohnt, dass die Leute vor ihm kuschen, dass sie mit größter Hochachtung ihn behandeln und wenn er kommt, den roten Teppich ausrollen, sobald er auftaucht, ihm gebückt mit in Ehrerbietung dienen. Und in Vers 5 haben wir gelesen, mit welcher Einstellung er kam, mit wie viel Reichtümern er anreiste, weil er davon ausging: Niemand wird meiner Bitte irgendwie das abschlagen können. Ich werde kommen mit meiner Macht, mit meinen Mitteln und die werden mir schon diese Heilung geben. Das kann niemand ablehnen. Und nun steht er da vor dem Haus des Propheten und der kommt nicht einmal heraus. Naaman ist schwer enttäuscht. Was war denn seine Erwartung? Nun, die teilte er auch gleich mit. Vers 11. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte: Siehe, ich hatte mir gesagt, so müsste das laufen. Ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten, und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. So hat er sich das vorgestellt. So wollte er es. Nun, er ist ein Befehlshaber, er hat konkrete Vorstellungen und es hat schon so zu laufen, wie er sich das vorstellt. Das heißt aber, wenn wir das hier richtig lesen, Rettung ohne Demütigung. Also Elisa kommt raus, betet für ihn, macht so ein paar Handbewegungen, Hokus, Pokus, Fidibus und dann ist das schon wieder alles in Ordnung. Aber so, Elisa kommt nicht raus. Stattdessen soll er sich aufmachen, um zu dem Jordan zu gehen, so einem schmutzigen, trüben Fluss. Er regt sich sogar über den Fluss auf, Vers 12. Sind nicht in Abana und Papa die Flüsse von Damaskus, sind sie nicht besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und wiederum wird wiederholt, und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Seht ihr diesen Stolz? Er wurde zornig, das macht er nicht mit. Es gibt bessere Flüsse in seiner Heimat. So ein Unsinn. Im Zorn wendet er sich ab. Seht ihr, wie groß sein Ego ist? Er will beachtet werden. Aber Elisa erscheint nicht mal vor seinem Angesicht. Was für ein Affront, was für eine Beleidigung. Was denkt sich dieser Elisa überhaupt? Es hätte eine extra Privatzeremonie für ihn geben sollen. Er hätte wie ein Star behandelt werden sollen. Denn stolze Menschen verlangen nach Aufmerksamkeit. Er hat noch gar nicht erkannt, dass er ein elender Bettler ist, der Gott überhaupt nichts vorzuschreiben hat, der überhaupt nichts zu erwarten hat. Naaman denkt tatsächlich, Elisa wäre stolz. Denn wenn man stolz ist, denkt man ständig, die anderen wären stolz. Denn Stolz macht einen blind. Ja, sag mir, warum geht Elisa wohl nicht raus? Warum schickt er ihn an einem Fluss und macht nicht selber eine Zeremonie? Warum nimmt er später auch kein Geld an von diesem Naaman? Macht Elisa das etwa, weil er stolz ist? Nein, ganz im Gegenteil. Elisa tut es, weil er demütig ist. Er macht deutlich, so gut er nur irgendwie kann, diese Heilung liegt nicht an meiner Person. Es gibt einen Gott, Naaman, der ist barmherzig und gnädig. Vertraue auf ihn, tu, was er sagt. Und er vermag ein Wunder zu tun. Ich muss nicht einmal dabei sein, Naaman. Meine Person spielt keine Rolle. Naaman aber, er interpretiert es als Verachtung, als Stolz. Dabei ist er derjenige, der stolz ist. Und so ist es. Stolze Menschen meinen, dass andere selbstsüchtig und stolz wären. Sie sind so selber selbstverherrlicht und selbstverliebt und darum fühlen sie sich durch alles angegriffen, weil sie selbst so viel von sich selbst halten. Sie fühlen sich schnell beleidigt und unfair behandelt. Und schnell kommt Stolz in ihren Herzen auf, weil man ja nicht so behandelt wurde, wie man behandelt werden will. Wehe, wenn jemand einen merkwürdig anschaut. Wehe, wenn man übersehen wird, wenn entgegen der Erwartung gehandelt wird. Stolz. Dieser Naaman war stolz. Er wollte tatsächlich den Propheten, er wollte Gott selbst vorschreiben, wie die Heilung abzulaufen hat. Also geht er weg, voller Zorn. Nun, sollte der Elisa, wenn er das nun sieht, vielleicht aus dem Fenster, wie dieser Naaman sich umdreht und voller Zorn abzieht, oder wenn der Diener des Elisas kommt und ihm das berichtet, sollte der Elisa sich da nicht schnell aufmachen und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen ändern und anpassen, so wie es dem wunderbaren Naaman gefällt? Machen das nicht die Kirchen heutzutage so? Oh, den Leuten gefällt nicht, was wir predigen. Man soll kommen und seine Sünden bekennen und soll sich demütigen als Erwachsener, sich taufen lassen, sich erniedrigen, als sei man ein Sünder. Man soll das annehmen, dass jemand am Kreuz stellvertretend für einen sterben musste, weil sonst der Zorn des gerechten Gottes über einen kommt. Und das alles soll der einzige Weg zur Erlösung sein und alle anderen Wege sind falsch. Niemals. Stattdessen, nun der Pfarrer, der soll sich Zeit für uns persönlich nehmen. Und unser Anliegen soll im Mittelpunkt stehen. Unser Kind wird getauft, wir werden getraut, wir werden beerdigt. Wir kommen generell nur in die Kirche, wenn wir selber im Mittelpunkt stehen. Wir wollen, dass der Pfarrer kommt und so ein paar Segenshandlungen macht. Er soll über uns beten, so ein paar Bewegungen machen und dann ist gut und dann spenden wir auch ordentlich. Nein, man will keine Religion, die einen demütigt. Man will eine Religion, die einen einfach besser aussehen lässt. Keine Demütigung, keine Erniedrigung, nichts mit Sünde, Buße und Umkehr. Und die falschen Prediger geben ihnen genau das. Sie werden zum Dienstleister, sie erfüllen die Kundenwünsche. Elisa aber ändert seine Botschaft nicht. Und auch wir dürfen es niemals tun. Egal wie verärgert die Leute auch sein mögen. Und wenn sie zornig werden und sich umdrehen und weggehen und nie wieder aufkreuzen, wir ändern unsere Botschaft nicht. Wir predigen das, was der Herr uns gesagt hat. Und wisst ihr was? Der Herr kann es schenken, dass stolze Menschen diese Botschaft hören, diese Botschaft, die erniedrigt. Er kann so an ihnen arbeiten, dass sie es glauben und danach tun. Und darum verändern wir unsere Botschaft nicht. Vielmehr glauben wir an den souveränen Gott, der es schafft, stolze Menschen zu demütigen. Und schaut, wie barmherzig, geduldig und gnädig der Herr ist. Er lässt zu Naaman reden. Vers 13. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater. Hier erdreisten sich tatsächlich die Diener, zu Naaman zu reden. Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade, und du wirst rein sein. Wie gnädig doch der Herr Menschen in unserem Leben gebraucht, zu uns zu reden. Seine Diener sagen, also Großes hättest du getan. Du hättest große Reichtümer gegeben, du hättest große Gefahren in Kauf genommen, du hättest die größten Mutproben bestanden, du bist schließlich ein großer Kriegsheld. Und nun verlangt man nichts anderes von dir als geh und bade dich. Welch eine Gnade, wenn der Herr dafür sorgt, dass uns zugeredet wird. Dass der Herr unser stolzes Herz besänftigt und wir zur Besinnung kommen und wieder klar sehen. Denn was fordert der Herr schon von uns? Wie töricht sind wir, wenn wir glauben, es müsste anders geschehen. Naaman ändert sein Denken und er demütigt sich. Vers 14. Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Rein. Ja, hier nun steigt er herab von seinem hohen Ross. Der Herr hat es gewirkt. Er steigt herab von seinem hohen Ross. Und er geht hinab in den Jordan und taucht sich unter. Das heißt, er gehorcht dem Wort des Propheten Elisa. Er glaubt an das Wort, er tut das Wort und er erlebt den Segen des Herrn. Er wird rein. Denen, die sich demütigen, den schenkt der Herr seine Gnade. Und zwar völlige Wiederherstellung. Er wird wie neu. Er erhält die Haut eines jungen Knaben. 7-mal soll er untergetaucht werden. Die Zahl Gottes, dieses Wunder, trägt die Signatur des Allmächtigen. Es ist sein Werk, kein Menschenwerk. Ein vollkommenes Werk. Meine Frage an dich ist, bist du zu dem Punkt gekommen, wo du herabsteigst von deinem hohen Ross, wo du dich demütigst und glaubst an das Wort des Herrn. Du musst sagen, du magst sagen, aber ich habe keinen Aussatz, ich musste mich nicht untertauchen in irgendeinem Fluss. Nun, du hast etwas viel Schlimmeres als einen Aussatz. Der Aussatz ist nur ein äußeres Zeichen für die wahre Unreinheit des Menschen. Dafür, dass du voll und ganz in Sünde bist. Und darum für immer getrennt bist von dem lebendigen Gott und seinem heiligen Volk. Du bist unrein. Und darum heißt es hier nicht nur, er wurde von seinem Aussatz befreit, sondern auch, er wurde rein. Auch du, sagt die Heilige Schrift, auch du bist unrein in den Augen des Herrn. Und was der Herr von dir verlangt, ist Demütigung. So heißt es in Jakobus Kapitel 4. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Du sollst trauern über deine Sünde. Aber weißt du, der Herr sagt dir nicht nur, dass du dich demütigen sollst, er sagt dir auch, wie du dich demütigen sollst. Und es ist kein Zufall, dass Jahrhunderte später an dem gleichen Fluss ein Mann stand mit dem Namen Johannes, der die Buße predigte und die Menschen aufrief, sich zu demütigen vor diesem lebendigen Gott. Markus Kapitel 1. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, wie indem sie ihre Sünden bekannten. Demütigung. Wir gestehen uns ein, wir sind Sünder. Wir kommen und wir demütigen uns und wir lassen uns taufen, denn es ist eine Taufe zur Buße. Naaman wurde nicht christlich getauft. Aber was hier geschieht, ist unverkennbar ein Vorschatten auf etwas viel Größeres. Die Taufe auf den Namen Jesu, die Taufe zur Buße. Der Glaube daran, dass Christus uns reinmacht, der Ausdruck davon, das äußere Zeichen, denn der Jordanfluss mit seinem Wasser hatte keine Kraft, uns zu reinigen. Es war nur ein äußeres Bild, ein äußeres Zeichen, etwas Erlebbares, um das zu demonstrieren, was Gott in Wirklichkeit schenkt. Und so predigt Petrus in Apostelgeschichte 2 zu den Menschen in Jerusalem, die Sünder waren. Der predigte ihn und rief sie auf zu Buße. Und als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Die nun das Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Der Herr vermag dich zu retten von deinem wahren Aussatz, von der Unreinheit, von dem Ausgeschlossensein aus seinem ewigen Königreich. Kommst du nun und demütigst dich von Herzen? Erkennst du, dass du die Gnade Gottes nicht erkaufen noch erarbeiten kannst, sondern dass du als Bettler kommen musst, dich zu demütigen und ihn zu bitten? Dass du dich taufen lassen musst als das Zeichen, dass du dich demütigst? Wisst ihr, die Israeliten zu dieser Zeit, sie hatten diesen Glauben nicht. Sie haben sich nicht gedemütigt. Jesus sagt das in seiner ersten Predigt in Lukas Kapitel 4, wo er in einer Synagoge predigt. Da kritisiert er die Juden für ihren Unglauben. Und er sagt ihm dort, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt. Als nur Naaman, der Syrer. Du wirst dieses Wunder der Reinigung Gottes nicht erleben, wenn du nicht bereit bist, dich zu demütigen. Nach dieser Predigt wurden die Juden sauer und wollten Jesus von der Klippe werfen, ihn umbringen. Was tust du heute mit dem Herrn, wenn er dich auffordert dazu, dich endlich zu demütigen? Und lass uns unterscheiden zwischen wahrer Demütigung und falscher. Denn der König von Israel zerriss seine Kleidung. Er betrauerte sein Elend und all diese Probleme, die er hat. Aber er kam nie wirklich zum Herrn. Er zerriss seine Kleidung, aber niemals sein Herz vor dem Herrn. Aber Naaman, er war erst stolz. Aber durch Gottes Gnade erkannte er seinen wahren Zustand. Glückselig bist du, wenn du vor dem Herrn erscheinst in Demut, in wahrer Demut und seine Rettung, seine Barmherzigkeit suchst. Aber lass uns nun drittens erkennen, wie der Herr so wunderbar neue Menschen macht. Wisst ihr, das eigentliche Wunder besteht gar nicht darin, dass Naaman neue Haut bekommt. Das eigentliche Wunder in diesem Text besteht darin, dass Naaman ein neues Herz bekommt. Dass er ein anderer wurde. Er kam, er wollte neue Haut. Und der Herr tat viel mehr. Er schenkte ihm ein neues Herz. Siehst du sein neues Herz? Woran erkennt man es? Nun, lass mich ein paar Merkmale nennen. Zunächst erkennst du es an seinem öffentlichen, freimütigen Bekenntnis zu seinem Gott. Vers 15. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es einen Gott auf der ganzen Erde gibt. dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Das passiert, wenn ein Mensch anfängt, wirklich zu glauben. Er bekennt es vor allen, vor seinem ganzen Gefolge. Er bekennt es. Ihr sollt es wissen. Es gibt nur einen wahren, einzigen Gott, den Gott Israels. Meine Frage ist, hast du dieses neue Herz, das sich freimütig, ohne sich zu schämen? Und wenn du auch Jahrzehnte zuvor anders gelebt hast, nun wo der Herr in dein Leben getreten ist und du ihn erkannt hast, dass du freimütig bekennst, zu diesem Gott zu gehören, seinen Namen zu bekennen? Und wenn auch alle in seinem Gefolge anderer Meinung wären, er bezeugt diesen Gott. Ist das so? Ist das passiert in deinem Leben, dass du dem Herrn bekennst und dich seiner nicht schämst? Aber lass uns ein weiteres Merkmal sehen, dieser Erneuerung seines Herzens. Schau dir seine neue, demütige Einstellung an. Vers 15. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Wie hat er sich gerade genannt? Tatsächlich, wenn wir den Text weiterlesen, nennt er sich hier fünfmal so. Er nennt sich den Knecht des Propheten Elisa. Siehst du, was für eine gewaltige Veränderung in seinem Leben eingetreten ist? Dieser Mann auf seinem hohen Ross sieht sich nun als geringen Diener des Propheten Elisa an. Eine Herzensveränderung. Und seine Demut sieht man auch daran, wie er sich korrigieren lässt. Vers 15. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber, Elisa, sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen. Doch er weigerte sich. Elisa will unbedingt, dass Naaman diese Lektion lernt. Also, Geschenke kann man annehmen. Elisa hat oft Geschenke angenommen, zum Beispiel von der wohlhabenden Frau. Die hat ihn ständig beschenkt mit Essen. Die hat ihn ständig beschenkt darin, dass sie sogar ein Zimmer für ihn gemacht hat. Oder der Mann aus Baal Shalisha, der hat doch Brote gebracht und Elisa hat das angenommen. Geschenke kann man annehmen. Ja, aber Elisa nimmt Geschenke an. Nicht aber, wenn die Gefahr besteht, dass man dann falsch über Gott und über seine Gnade denken könnte. Die Gabe der Rettung, lieber Naaman, ist umsonst. Ein Geschenk. Gott ist gnädig. Er will nichts dafür haben. Er hat alles gegeben. Naaman gibt sich wirklich Mühe, er will geben. Aber Elisa lehnt ab. Ja, wird er jetzt wieder zornig, der Naaman, und dreht sich um, weil er seinen Willen nicht bekommt? Nun anscheinend nicht. Er nimmt das demütig an. Seht ihr, wie ein Herz sich verändert? Hältst du immer noch viel von dir selbst und meinst, alle Menschen müssten dich irgendwie wie einen Herrn behandeln oder wie einen Herren? Oder hat dein Herz sich endlich so verändert, dass du dich als Knecht aller anderen siehst? Der Apostel Paulus sagt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn und uns als Knechte aller anderen. Ja, wie viel mehr dann wir? Wir achten alle höher als uns selbst und fragen nicht nach unserem Wohlergehen, sondern wir sind demütige Diener aller anderen. Und schaut euch an, sein Leben wurde auch verändert durch ein neues Leben, das eins will, anbeten, Gott verherrlichen. Vers 17, da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knechten doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer, Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Wer gerettet ist, ist ein Anbeter geworden. Naaman will jetzt nur noch Gott verehren. Und er möchte ihn nicht falsch verehren. Er hat ein Verlangen, ihn recht zu verehren. Er möchte einen Altar bauen und er weiß, diese Altäre, die gibt es eigentlich in Israel. Hier ist das Volk Gottes, hier wird er angebetet. Was mache ich nun in einem fremden Land? Er kommt auf die Idee zu sagen, lass mich doch Erde mitnehmen und diese Erde in mein Land bringen. Und dann kann ich darauf einen Altar bauen und dann will ich den Herrn anbeten. Du magst vielleicht sagen, das ist Aberglaube. Die Erde ist die gleiche. Nun, schau mal. Er möchte einfach Gott ehren. Er möchte keine Fehler begehen. Er möchte einen reinen Gottesdienst feiern. Ein Gottesdienst, der den Herrn gefällt. Und so ist das in einem neuen Leben. Es ist geprägt von wahrer Anbetung. Wisst ihr, bei denen, die erneuert sind, müssen die Pastoren nicht hinterherlaufen, dass ihr zum Gottesdienst zur Anbetung erscheint. Es ist euer Wunsch. Ihr habt Verlangen danach, den Herrn anzubeten. Wir müssen nicht hinterher sein, dass du im Privaten betest und Bibel liest und Familienandacht feierst, weil der Herr hat dich gerettet. Und niemals würdest du seinen Namen ungelobt sein lassen. Es ist dein Herzensverlangen, dass er angebetet wird. Und du möchtest einen reinen Gottesdienst feiern. Du möchtest ihn so feiern, wie es ihm gefällt. Und nicht nach deinen eigenen Gedanken. Ist das der Fall in deinem Leben? Sehnst du dich nach Anbetung? Es ist deine Freude, wenn du in den Gottesdienst kommst. Weil ein Tag in den Vorhöfen des Herrn ist besser als sonst tausend. Ist das dein Herz? Beschreibt das deine Sehnsucht, weil du erkannt hast, was der Herr an dir getan hat? Nun lass uns noch etwas sehen. Das letzte hier. Das Trachten nach einem reinen Gewissen. Vers 18. Und in dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Hause Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Hause Rimmons, dann möge doch der Herr deinen Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa sagte zu ihm, geh hin in Frieden. Naaman, ein Mann mit einem neuen Herzen, denkt sofort darüber nach, wie er als Gläubiger in seinem Land wohnen kann, wo falsche Götter angebetet werden. Und er ist nun mal der persönliche Begleiter des Königs und er geht regelmäßig in Haus des Rimmons, ihres Gottes, um sich dort niederzubeugen. Was soll er nun tun? Er ist dort der Diener, er muss seinem Herrn dienen. Wie ihr seht hier, wer gerettet ist, der will ein reines Gewissen haben. Der wird sich bemühen, für den Herrn zu leben. Nun diskutieren Ausleger, und ihr könnt euch das vorstellen darüber, war das nun recht, was der Naaman dort erbeten hat, oder war es falsch? Nun, Elisa bewertet hier diese Situation gar nicht. Er sagt einfach, geh hin in Frieden. Und so verzeiht mir, wenn ich mich zurückhalte mit einem Urteil. So viel kann ich sagen. Naaman prüfte sein Verhalten und wollte recht leben vor dem Herrn. Und darum wird der Friede Gottes mit ihm sein. Naaman wird viele Fehler getan haben. Er lebt in einem götzendienerischen Land. Er wird sich oft versündigt haben. Er wird auch dazugelernt haben. Und vielleicht mag er einige Dinge geändert haben, von denen er noch dachte, dass das in Ordnung sei. Der Bibelausleger Matthew Henry kommentiert diese Stelle so, wir sollten gnädig umgehen mit frisch bekehrten Menschen. Wir sollten ihnen zugestehen, dass sie dazulernen. Aber was wir hier sehen, ihr Lieben, ist die Einstellung, ein reines Leben führen zu wollen. Zu prüfen, was dem Herrn gefällt. Ist das der Fall in deinem Leben, dass du dein Leben anschaust und den Wunsch hast, dass du im Reinen mit Gott lebst, dass Gott dir vergibt? Nun, mögest du erkennen, wie der Herr dein Leben führt, wie er alles fügt zu diesem Punkt, dass du dich wirklich demütigst vor seinem Angesicht, dass er dir ein neues Herz schenkt, dass du dann seinen Namen bekennst vor den Menschen und demütig wandelst vor deinem Gott und vor deinen Mitmenschen. Und dass du dann ein Leben führst zur Anbetung Gottes, dass du lebst zur Anbetung Gottes und dass du ein Leben führen willst in aller Reinheit, dass du darauf achtest, den Herrn treu zu sein und ein reines Gewissen zu bewahren. Und mögest du sein, dass Gott dir so ein neues Herz schenkt, wenn du es noch nicht hast. Und all jene von euch, die so ein Herz haben, gebt Gott die Ehre. Denn von Anfang bis Ende, es ist sein Verdienst und seine Gnade. Er hat das gute Werk in dir angefangen. Er wird es auch vollenden. Zu dem Lobpreis seiner Herrlichkeit, seiner unverdienten Gnade. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, für die Geschichte, die wir heute hören durften. Wir danken dir für das Beispiel des Naaman, an dem du uns so vieles lehrst. Herr, wir wollen dir aber zunächst danken für dieses Mädchen aus Israel, das Furchtbares erlitten hat und dennoch treu blieb und dennoch glaubte und dennoch ihren Peinigern das Beste wünschte und das du gebraucht hast, um Naaman zu retten. Herr, wie viele Dinge geschehen wohl in unserem Leben, über die wir traurig sind, die wir nicht verstehen können. Und du wirst sie gebrauchen zur Rettung von Menschen, zu unserer Heiligung und zu deiner eigenen Ehre. Hilf doch, dass wir mit solchen Dingen besser umgehen, Herr, wenn du zulässt, dass Dinge geschehen, die wir nicht erwartet haben, die uns nicht gefallen, dass wir sie recht beurteilen, dass wir darin ruhen, dass wir wissen, unser Gott ist souverän, er herrscht über alles, er tut, was er will, sein Ratschluss kommt immer zustande und er will unser Gutes. Und dann preisen wir dich für dein Werk an Naaman. Herr, du bist wirklich der, der alles lenkt, auch die Herzen der Menschen. Und wer kann dir widerstehen? Herr, wenn du retten willst, wer ist stärker als du und könnte seine eigene Rettung verhindern? Herr, wir preisen dich dafür, wie du diesen angesehenen, reichen, berühmten Kriegshelden gedemütigt hast. Wie du ihn vollkommen verändert hast. Wie du aus einem stolzen Menschen einen demütigen Knecht gemacht hast. Herr, wie du alles in seinem Leben gebraucht hast, ja selbst seine Sünden gebraucht hast, um ihn am Ende zur Rettung zu dir zu führen. Sei gepriesen für dein Wirken im Leben des Naaman. Sei gepriesen, dass du ihn gerettet hast, dass du ihn gedemütigt hast, bis er getan hat, was du wolltest, bis er sich selbst bekannt hat, dein Knecht zu sein und für dich leben wollte. Und hilf, Herrn, dass diese Geschichte, die wir gehört haben, auch Auswirkung hat, heute an uns, tausende von Jahren später. Wir beten für all die, die sich noch nicht gebeugt haben vor dir, die noch nicht sich wirklich von Herzen gedemütigt haben vor dir, die noch nicht ehrlich bekannt haben, dass sie nichts zu bringen haben, sondern Sünder sind, die mit all ihren guten Werken und all ihrem Reichtum und allem, was sie haben, sich nichts verdienen und nichts verkaufen können, sondern die allein deine Gnade und deine Rettung brauchen. Herr, sorge dafür, dass die Menschen unter uns sich auch demütigen. Herr, durch deine Gnade überwinde all ihren Widerstand. Alles, was noch in ihnen sich auflehnen möge, das verschlage du. Demütige du sie, damit sie wirklich zu dir kommen. Und damit sie ablassen von all ihrer Werksgerechtigkeit, von all ihrer Selbstgerechtigkeit, von all ihrem Stolz. Und allein auf dich vertrauen und die freie Gnade nehmen, die du schenkst, Herr. Uns allen hilf, dass wir nicht anfangen zu meinen, dass wir durch unsere Werke irgendetwas beitragen könnten. Denn es ist allein der Glaube an Christus, der uns rettet. Allein aus Gnaden sind wir gerettet. Ach, hilf das viele doch, das noch tun mögen. Herr, vielleicht gibt's einige, die sagen, die bereit wären, Großes zu tun, aber die nicht bereit sind, dieses kleine bisschen zu tun, zu glauben an deinen Sohn als die einzige Hoffnung, die einzige Rettung für sie. Ach, sorge dafür, dass wir alle demütig sind. Sorge dafür, dass die schon unter uns, die gerettet sind, denen du schon ein neues Herz geschenkt hast, dass wir heilig leben für dich. Dass wir nicht so weiterleben wie bisher, sondern dass wir uns Gedanken machen, wie wir leben können, damit wir ein reines Gewissen vor dir haben können, Herr. Wir beten, dass wir bald in unserer Gemeinde Taufen haben dürfen, Herr. Dass wir bald Menschen untertauchen dürfen im Wasser, als Zeichen ihrer Demütigung, als Zeichen ihrer Bitte um ein reines Gewissen, als Zeichen, dass du immer noch derselbe bist, der sich erbarmt über wen er will und rettet wen er will. Herr, tu dieses Rettungswerk an vielen, auch in unserer Mitte, und habe dein Werk der Heiligung an uns allen, dass wir leben wie Naaman, als neue Kreatur, in Gottesfurcht, in Demütigung, zu deiner Ehre. Erhöre uns um deines Sohnes willen, damit er alle Ehre hat, denn er allein hat alles vollbracht für uns. Amen.